unsere nächste Referentinnen sind Frau Dr. Cornelia Lund und Herr Professor Dr. Holger Lund. Wir werden über online, glaube ich, den Vortrag bekommen. Ich grüße Sie herzlich. Ich darf vielleicht Familie Lund sagen. Herzliche Grüße aus Istanbul. Ja, Frau Dr. Cornelia Lund ist Kunst-, Film- und Medienwissenschaftlerin sowie Kuratorin. Sie ist seit mehreren Jahren Dozentin für Medienwissenschaft, Designtheorie und Designgeschichte, unter anderem an der Fachhochschule Vorarlberg, Dornbirn, der HAW Hamburg, der HU Berlin, der HTW Berlin und der HFK Bremen. Seit 2021 ist sie Research Fellow an der Hochschule für Künste Bremen. Und Herr Prof. Dr. Holger Lund arbeitet als Kunstdesign- und Musikwissenschaftler sowie als Kurator. Seit 2011 hat er die Professur für Mediendesign, angewandte Kunst- und Designwissenschaften an der DHBW Ravensburg inne. Seine zahlreichen Publikationen, insbesondere zur türkischen Popmusik, werden begleitet von Wiederveröffentlichungen türkischer und außerwestlicher Popmusik der 60er und 70er Jahre auf Schallplatten. Ja, Frau Dr. Lund und Herr Professor Lund, Sie haben das Wort.
Guten Morgen. Vielen herzlichen Dank für die Einführung. Wir werden auch über Sprache sprechen. Leider ist unser Türkisch sehr rudimentär. Wir hatten die Probleme ja gerade schon angesprochen. Ich versuche, das mächtig zu werden, was aber noch etwas in den Kinderschuhen steckt. Unser Vortrag beschäftigt sich mit einer Geschichte von Flops und einer neuen Wendung im deutsch-türkischen Musikzusammenspiel. Und der Beitrag basiert auf unserem in Kürze erscheinenden umfassenderen Text A History of Flops, Turkish Musicians Singing in German and German Musicians Singing in Turkish, from rendering Turkish pop music invisible in Germany to a new appreciation of it. Der Text wird dann publiziert in Flops and Music, der aktuellen Ausgabe von Transposition, Musique et Sciences Sociales. Wie bitte, möchte man fragen, Freddie Quinn, Peter Maffay und Udo Lindenberg haben auf Türkisch gesungen und Ajda Pekkan, Nilüfer und Neşe Karaböcek auf Deutsch. Wo geschah das? Nun ja, in einer Welt der Publikumsreihenfälle, wenn es um türkisch-deutschen Musikaustausch ging, muss man leider sagen. Freddie Quinn schwor dem Türkischen rasch ab, nachdem er mit dem bilingualen Istanbul ist weit 1980 vor allem Top-10-Platzierung weit verfehlte. Peter Maffay flüchtete Ende der 1990er aus der kurzen Zusammenarbeit mit der Hip-Hop-Formation Kartell nach Tabaluga und Udo Lindenbergs Management sagte bereits Anfang der 1990er Jahre die mit seiner Duettpartnerin Sezen Aksu geplante Tour ab. Keiner der Ansätze deutscher MusikerInnen auf Türkisch zu singen hat getragen. Schaut man sich die andere Seite an, also die Diskografien türkischer SängerInnen, so kommt es auch nur sehr sporadisch zu deutschsprachigem Gesang. Die Geschichte des deutsch-türkischen Musikzusammenspieles bleibt die Geschichte einer spärlichen, sprachlich-musikalischen Annäherung, die über Jahrzehnte stets scheiterte. Bis sich eine neue Generation von Menschen türkischer Herkunft des Deutschen im Hip-Hop bemächtigte und diesen in Deutschland initiierte. Und zwar, auch wenn die deutsche Hip-Hop-Geschichtsschreibung das meist ausblenden möchte, 2 Jahre vor den Fantastischen Vier mit Yarenistans Ali Rap 1990. Das bilinguale Stück basiert auf einem Nilüfer-Sample, was uns erneut zum Deutschen führt, denn Ali von 1975-76 war einer der wenigen erfolglosen deutschen Titel von Nilüfer. Und wir werden jetzt mal kurz versuchen, ob das funktioniert, wenn wir reinhören in Yarenistans Ali Rap.
Oh,
also eine Verwobenheit, Dinge zu erkennen, die zu besonderen musikalischen Kombinationen geführt hat. In diese möchten wir eintauchen, denn die Geschichte türkischer Musik in und aus Deutschland muss nicht nur neu geschrieben werden, sie muss erst einmal überhaupt geschrieben werden. Nicht zuletzt auch dafür soll unser Beitrag ein Anstoß sein. In einem ersten Schritt untersuchen wir, welche Versuche, ein türkisch-deutsches Musikzusammenspiel zu etablieren, gescheitert sind und wie der kulturelle Rahmen der Musikrezeption und Verbreitung in Deutschland für das jeweilige Publikum aufgebaut war und welche sozialen, kulturellen und musikalischen Konflikte dabei eine Rolle gespielt haben. In jüngster Zeit hat sich dabei das Blatt gewendet. Seit kurzem findet nicht nur in Deutschland eine sehr erfolgreiche Rezeption des Neo-Anadolu-Pop statt, etwa von Altin Gün, Baba Sula oder Derya Yildirim. Zum ersten Mal schätzt ein breites, nicht türkischsprachiges Publikum in Deutschland also Anadolu Pop. Hören wir hinein in diesen Neo-Anadolu Pop am Beispiel von Derya Yildirim und Grup Şimşek. Das Lied heißt Haydar Haydar von 2023, also von letztem Jahr. Für AD-Rap auf der Folie und die Angaben hier für der Rederin. Nach jahrzehntelangen Flops im türkisch-deutschen Musikzusammenspiel und nach Jahrzehnten deutschen Hip-Hops, bei dem nicht zuletzt um Marktanteile zu gewinnen, schrittweise das Türkische in Sprache und Musik immer rückläufiger geworden ist, geht es bei der Beliebtheit von Neo-Anadolu-Pop nun sogar noch komplizierter zu. Denn der Gesang erfolgt hierbei, wie gerade zu hören, in türkischer Sprache und zahlreiche türkische Elemente sind in Komposition, aber auch Instrumentierung vorhanden. Genau dies war lange Zeit ein Hindernis für die musikalische Wertschätzung türkischer Musik seitens nicht-türkischer Menschen in Deutschland. Dies führt zum zweiten Schritt der Analyse, die der Frage nachgeht, wie dies geschehen konnte, wodurch diese Veränderung verursacht worden ist.
Tauchen wir ein in diese eigentümliche Geschichte und beginnen wir mit bilingualen Liedern. Bereits der erste Aşık in Deutschland, Metin Türkos, veröffentlichte 1967 mit Meister Rock ein zweisprachiges Stück auf Türkophon und im selben Jahr veröffentlichte İbrahim İşe seinen zweisprachigen und musikalisch eingedeutschten Beatschlager Mini Rock. Beide durchaus in der Hoffnung, ein türkisch- und deutschsprachiges Publikum zu erreichen, was allerdings nicht verfing. Dabei war die Motivation nicht rein kommerziell, sondern auch satirisch. Türkos macht sich über die Figur des deutschen Vorarbeiters, des Maestero, in seinen Liedern lustig. Und İşe mokiert sich über den Modetrend des Minirocks, indem er junge Frauen warnt, dass der Minirock automatisch ähnliche Beine wie diejenigen der berühmten Schauspielerin Elke Sommer mache. Hören wir mal kurz hinein in İşe's Minirock.
Rock, Meine liebe schöne Fräulein, vorsichtig, das musst du sein. Deine Beine sind so wunderbar, du läufst wie Elke Sommer, Mini Rock, Mini Rock, yeah, yeah, yeah, Mini Rock.
Doch die meisten Produktionen der 1960er bis 1980er in unserem Feld waren ein- und nicht zweisprachig. Türkische SängerInnen wie Ajda Pekkan, Lilifer, Lale Akkad, Neşe Karaböcek und andere nahmen ein bis zwei Dutzend Lieder komplett in deutscher Sprache auf, zumeist in den 1970er Jahren, vor allem in dem vergeblichen Versuch, den deutschen Schlagermarkt zu erobern. Allesamt kommerzielle Flops, jedes Mal ohne Platzierung in den Charts und ohne jede Reaktion in den deutschen Medien. Während andere europäische Länder und ihre StarmusikerInnen, die Türkei und die türkische Diaspora bereits Mitte der 1960er Jahre als relevanten Musikmarkt erkannten, um den sie sich kümmerten, indem sie ihre Lieder auf Türkisch einsangen, um sie für ein türkisches Publikum aufzubereiten, warteten deutschsprachige MusikerInnen bis 1980, um erstmals ein deutsches Lied in türkischer Sprache einzusingen. Bellamy mit Gece Berlin'de. Zusammen mit Ideals Aşk Mark ve Ölüm von 1982 sind dies über Jahrzehnte die gesamten Bemühungen nicht-türkischsprachiger MusikerInnen, deutsche Popmusik in die türkische Sprache zu übertragen. Die Liste ist nicht lang und beide Lieder waren kommerziell nicht erfolgreich. Einem Fernsehinterview zufolge entstand Ideals Aşk Mark ve Ölüm als Protest gegen den Druck, im Rahmen der neuen deutschen Welle auf Deutsch singen zu müssen. Ein Stil, den Ideal ursprünglich mitgeprägt hatte. In einem Interview mit dem Nachrichtenmagazin Der Spiegel wurde eine weitere Motivation von Ideals Sängerin Annette Humpe vorgestellt. Wenn man wissen will, worum es bei dem Lied geht, muss man einen Türken fragen. Ein ironischer Hinweis, um mehr Kommunikation zwischen nicht-türkischen und türkischen Menschen anzuregen. Laut dem Musikblogger Andreas Michalke hat die Berliner Formation Bellamy mit Berlin bei Nacht einen lokalen Hit. Nachdem die türkische Fußballnationalmannschaft gegen die deutsche Mannschaft verloren hatte, nahm Bellamy, Zitat, das Lied als Zeichen der Freundschaft zu den in Berlin lebenden Türken auf Türkisch neu auf. Zitat Ende.
Auch wenn mit Atatürnani und seinem deutschen Fernsehen ausgestrahlten Lied Deutsche Freunde 1984 sowie Mecham Karacas Exil-LP Die Kanaken im selben Jahr Meilensteine im deutsch-türkischen Musikzusammenspiel vorliegen, welche die Probleme der sogenannten Gastarbeiterfamilien in Deutschland für ein hiesiges Publikum aus unterschiedlichen Perspektiven sichtbar machten. Junger migrantischer Arbeiterin einerseits und türkischer Intellektueller andererseits. So erfolgte der nächste und erste wirklich breitenwirksame Entwicklungsschritt mit der Entstehung von Hip-Hop in Deutschland. Auch dieser thematisierte erneut die Perspektiven und Probleme des deutsch-türkischen Lebens in Deutschland. Jedoch, türkische Musik und ihre Kultur waren kein sonderlich beachtetes Thema in deutschen Medien. Einer der sehr seltenen frühen Versuche der Thematisierung unternahm das aktivistische Berliner Stadtmagazin City im Jahr 1994. Eine Ausgabe dieses Stadtmagazins trug den Titel Berlin der Türk Musik. Eine Szene öffnet sich. Im Hauptartikel gibt der Musikethnologe Martin Greve einen ungewöhnlich tiefen Einblick in die türkische Musikszene in Berlin. Er beginnt den Text mit der Feststellung der Sichtbarkeit der türkischen Bevölkerung in West-Berlin, damals 140.000 Menschen, und gleichzeitig der Unsichtbarkeit ihrer Musik. Zitat, wo sich diese türkische Szene in Berlin abspielt, bekommt kaum ein Deutscher zu sehen. Zitat Ende. Die Gründe dafür benennt Martin Greve und analysiert er auch ausgehend von einer angenommenen Dualität von Türkinnen und Deutschen. Seine Hauptargumente lassen sich wie folgt zusammenfassen. Türkinnen distanzierten sich von Deutschen, weil diese keine Sitten hätten und sich nachlässig kleiden würden. Deutsche hielten Distanz zu Ausländerinnen, da diese als minderwertig angesehen werden. Ergänzt wird diese Abwertung durch, wie Martin Stoke es ausdrückt, the very forces that marginalized Turks in German society. These two are inclined to frame German-Turkish experience as a unitary category labeled Middle Eastern Muslim. So werden Türkinnen durch Geografie, und Religion viel weiter entfernt und außereuropäischer dargestellt, als sie es tatsächlich sind. Zu den Aktivitäten des türkischen Staates für seine Diaspora bemerkt Martin Grewe in einem anderen Artikel, Zitat, in musikalischen Angelegenheiten bleibt der türkische Staat nahezu untätig, Zitat Ende. Und der deutsche Staat leider ebenso. Generell beobachtet Grewe einen Ausschluss von musikalischen Institutionen. Ferner sind die offiziellen Vertriebsnetze für Musik wie Plattenläden oder Plattenabteilungen in Kaufhäusern für türkische Plattenlabels grundsätzlich nicht zugänglich gewesen, weil man, rassistisch motiviert, keine Türkinnen als Kundinnen dort sehen wollte. Türkische Musik war in Deutschland für Nicht-Türkinnen daher schwer zu finden. Doch wie konnte diese isolative und auch rassistisch geprägte Lage gewendet werden? Wie konnte türkische Musik, Popmusik aus der Unsichtbarkeit zur aktuellen Beliebtheit von Neo-Anadolu-Pop finden?
Wir möchten hierzu eine Reihe von Hauptfaktoren anführen. Zunächst musste türkische Popmusik überhaupt erst wieder zugänglich gemacht werden. Wiederveröffentlichungen von Anadolu Pop der 1960er und 1970er Jahre begannen ab 1994 und ermöglichen es inzwischen, die Musikgeschichte dieser Periode zu rekonstruieren. Dann verschaffte die Verwendung von Samples türkischer Popmusik vor allem im US-Hip-Hop ihr weltweit Aufmerksamkeit. Dieser Prozess begann so Mitte der 2000er Jahre und setzt sich bis heute fort. Clubmusik mit Remixen und Edits anatolischer Popmusik der 1970er Jahre ist seit den 2010er Jahren gängig. Sie wird hauptsächlich gemacht von türkischen MusikerInnen wie etwa Barışka, İpek İpekçioğlu oder Cem Yıldız. Dann manifestiert sich die Entstehung international erfolgreicher neo-anatolischen Pops im Grammy Award für Altın Gün 2019 und das leistete einen extrem starken Popularitätsschub. Gesungen wird in türkischer Sprache von Formationen und KünstlerInnen innerhalb und außerhalb der Türkei. Weiterhin gibt es eine Neuschreibung der Migrationsgeschichte und Kulturen in Deutschland durch verschiedene Medien und Institutionen. In diesem Zusammenhang erhält auch die türkische Musik in Deutschland Aufmerksamkeit und findet als Teil der Migrationskultur Erwähnung. Ferner das neue Image der Türkei und insbesondere des coolen Istanbul. Dieses Image wurde in den 2000er Jahren aufgebaut, zum Beispiel mit Fatih Akins international erfolgreichem Dokumentarfilm Crossing the Bridge, The Sound of Istanbul von 2005. Das Image Cool Istanbul zog nicht nur Menschen aus der ganzen Welt an, sondern ebnete auch den Weg für ein generelles Interesse an der türkischen Kultur und türkischer Popmusik. Weiterhin bringen Aktivistinnen türkische Popmusik als Teil und Element ihres politischen Kampfes für die Rechte von MigrantInnen in Deutschland ein. Zu den Aktivitäten gehören die Kanak-Atak-Bewegung, Zentren aktivistischer Veranstaltungen mit türkischer Popmusik wie der Südblock in Berlin oder das Import-Export in München sowie aktivistische Medien wie die Magazine Renk oder Mavi Blau.
Wie dieser Überblick zeigt, geht es bei dem ganzen Prozess nicht nur um ein steigendes Interesse an Anadolu Pop, sondern um eine völlige Neubewertung. Diese Musik wird nun im deutschen Kulturraum als ein Teil der globalen Popmusikgeschichte, als Teil der deutschen Musikgeschichte und als Teil einer aktuellen Popmusikszene wahrgenommen. Diese Neubewertung stellt die Weichen für die Akzeptanz türkischer Popmusik in türkischer Sprache in Deutschland, erstmals auch außerhalb der türkischen Community. Bei aktuellen Konzerten, vor einem meist gut gemischten Publikum, lässt sich diese Akzeptanz sichtbar greifen. Sie schlägt ein neues Kapitel deutsch-türkischer Beziehungen auf. So, hier nochmal der Hinweis auf die Veröffentlichung. Und damit können wir die Bildschirmfreigabe beenden.
Und bedanken uns für die Aufmerksamkeit.
Ja, sehr verehrte Frau Lund, sehr geehrter Herr Lund, ich danke Ihnen herzlich für Ihren inhaltsreichen und sehr hochinteressanten Vortrag.